das möchte ich allen mitgeben. Bitte überlegt euch, überlegen Sie sich, was sind wirklich die Probleme in der Klimakrise, die mir wirklich Sorge bereiten und was ist eigentlich mein Einflussbereich? Aber wenn man gemeinschaftlich aktiv wird, also diese kollektive Wirksamkeit, das ist das Wichtige. Und ich glaube, über solche Clubs, über solche Coalitions of the Willing könnten wir das Thema ein bisschen in eine andere Richtung lenken, vielleicht viel effektiver aufstellen und es auch am Köcheln halten.
Der Sozialkompass, ein Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs über gesellschaftliche Herausforderungen und Lösungswege.
Hashtag Hitzesudern. So lautet ein Social-Media-Trend, der Jahr für Jahr in den Sommermonaten speziell in Wien zu einem Top-Hashtag wird. Mit der vielleicht speziellen Wiener Art, schwere Dinge leicht und leicht süffisant ins Wort zu bringen, wird unter diesem Begriff über schlaflose Nächte, überhitzte Öffis und den Neid auf die Klimaanlagen des Nachbarn diskutiert. Heuer geht's schon früh los mit dem Hitzesudern. Temperaturen über 30 Grad bereits im Mai. Dazu die anhaltende Trockenheit. Das alles setzt nicht nur Menschen, sondern auch vor allem der Natur zu. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Sozialkompass, der Sendung und dem Podcast der Katholischen Sozialakademie in Österreich. Mein Name ist Henning Kling und ich darf Sie an der Seite von KSÖ-Direktor Markus Schlagnitweit durch die nächsten knapp 30 Minuten manövrieren. Dabei wollen wir natürlich nicht Hitze sudern, sondern der Frage nachgehen, was Klima bzw. der Klimawandel oder die Klimakatastrophe mit Gerechtigkeit zu tun hat. Das ist nämlich unser Thema in dieser Staffel unseres Podcasts. Dass der Klimawandel alle betrifft, aber eben dann doch Menschen in benachteiligten Regionen oder Regionen des globalen Südens teils stärker, ist mittlerweile ein Stehsatz. Doch was müsste aus dieser Tatsache eigentlich folgen? Welche Klimapolitik bräuchte es, um Klimagerechtigkeit herzustellen? Und was kann der und die Einzelne eigentlich zu mehr Klimagerechtigkeit beitragen?
Diese Fragen wollen wir mit Thomas Schinko besprechen. Herzlich willkommen, Herr Schinko. Herr Schinko ist von seiner Ausbildung her Systemwissenschaftler und Ökonom. Er forscht seit 2015 am Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse, IASA, in Laxenburg bei Wien und ist seit 2021 auch Leiter der Forschungsgruppe Equity and Justice. Zuletzt hat er im heurigen April mit vielen anderen Forschenden ein Paper zu genau unserem heutigen Thema verfasst, nämlich der Frage, welche Rolle Verteilungsgerechtigkeit in globalen Klimaschutzszenarien eigentlich spielt. Herr Schinko, steigen wir gleich einmal mit einer grundlegenden Frage ein. Was meint Gerechtigkeit bzw. Verteilungsgerechtigkeit eigentlich im Kontext von Klima bzw. Klimawandel? Geht es um eine gerechtere Verteilung von Gütern oder geht es primär um eine gerechte Verteilung von Lasten des Klimawandels, wie das ja auch durch die großen Klimakonferenzen in Geld aufgewogen wird? Können Sie dieses Thema kurz umreißen?
Ja, sehr gerne. Zunächst danke für die Einladung zu diesem Podcast. Ich freue mich sehr, jetzt mit Ihnen diskutieren zu können. Die Klimagerechtigkeitsfrage fokussiert meistens auf das Thema Verteilungsgerechtigkeit, wie Sie schon gesagt haben. Und deswegen haben wir auch in unserem Paper jüngst auf diese Form der Gerechtigkeit fokussiert. Also gleich mal vorweg, es gibt ja noch viele andere Formen der Gerechtigkeit, die meiner Meinung nach mindestens genauso wichtig sind wie die Verteilungsgerechtigkeit. Dazu können wir später noch mehr sprechen. Aber im Hinblick auf Verteilungsgerechtigkeit ging es zu Beginn an vor allem um die Frage, welche Weltregion, welche Staaten sind zu welchen Emissionsreduktionen verpflichtet, moralisch verpflichtet. Das heißt, wie stark müsste die EU ihre Emissionen reduzieren im Vergleich zu globalen Südländern, um das 1,5-Grad-Ziel, das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Gleichzeitig geht es natürlich auch um die Verteilung der Schäden durch die Klimakrise. Also wie ungleich sind die Schäden durch die Klimakrise global verteilt, auch innerhalb von Staaten verteilt, über Gesellschaften hinweg verteilt? Und ist das moralisch gerechtfertigt oder ist das ein Status quo, den man hinnehmen muss? Das waren so die anfänglichen Diskussionen in der Verteilungsgerechtigkeit.
Das ist ein interessanter Punkt, dass Sie als System Wissenschaftler und Ökonom über Moral und Ethik sprechen. Und zwar in einem Thema, in einem Themenbereich Klimawandel, wo man ja denkt, das ist harte Wissenschaft und jedem muss ja klar sein, wir können nicht so weiter tun wie bisher. Also ist es keine moralische Frage, sondern vielleicht eine regelpolitische Frage. Also an welchen Reglern drehen wir, um den CO2-Haushalt in den Griff zu kriegen und so. Warum kommt auf einmal die Moral hinein?
Ja, also warum ich als Ökonom und Systemwissenschaftler, ich habe lange Zeit ökonomisch quantitativ gearbeitet, modelliert. Ich habe lange Zeit qualitativ und quantitativ Systemwissenschaften betrieben, bin aber immer mehr darauf gekommen, dass wir technologisch, ökonomisch von der Wissenschaftsseite her schon sehr viel wissen. Wir eigentlich sehr viel tun könnten gegen die Klimakrise, aber viel zu wenig passiert. Und da war für mich klar, es geht um Konflikte, die entstehen. Also wir sehen ja immer wieder Konflikte im Hinblick auf Klimaschutz, Klimawandel, Anpassung. Wer ist wozu verpflichtet? Wer muss wie viel tun? Und ich für mich habe entdeckt, dass es da ganz oft um unterschiedliche Wahrnehmungen der Gerechtigkeit geht. Was empfinden Menschen, Gesellschaften als gerecht oder ungerecht? Und für mich war es auch wichtig, nicht ein moralisierender Ethiker zu sein, sondern für mich, ich gehe eher als empirischer Ethiker an die Sache heran, würde ich sagen. Also mich interessiert, was sind die unterschiedlichen Wahrnehmungen der Gerechtigkeit, die ja darauf basieren, welche Weltanschauungen haben Menschen, Gesellschaften, welche Wertesysteme. Und das ist das gesamte moralische Konstrukt einer Gesellschaft, das ja schlussendlich auch übersetzt wird in Gesetze und Regeln. Das heißt, insofern schließt sich dann der Kreis auch schon wieder zur regelbasierten Klimapolitik, die ja auch auf moralischen Grundsätzen basiert, und zu den unterschiedlichen Anschauungen der Gerechtigkeit. Also es gibt nicht die eine objektive Gerechtigkeit, wo ich als Wissenschaftler sagen würde, das ist gerecht, das ist ungerecht, das ist moralisch vertretbar, das nicht, sondern mir geht es darum zu verstehen, was sind diese unterschiedlichen Wahrnehmungen der Gerechtigkeit, wie können diese zu Konflikten führen, und nur wenn wir diese Konflikte proaktiv verstehen, kann man daraus auch Schlüsse ziehen und also wir nennen es in der Systemwissenschaft so sozusagen clumsy solutions, Kompromisslösungen. Es wird Kompromisslösungen brauchen, um dieses massive Problem des Klimawandels zu bekämpfen, und da müssen wir Kompromisse finden, und die Kompromisse müssen auch auf Basis der Gerechtigkeit gefunden werden. Wir werden niemals eine Gerechtigkeit für die gesamte Welt entwickeln können. Sollen wir, glaube ich, auch nicht. Das wäre, glaube ich, der Diversität der Menschheit nicht unbedingt zuträglich.
Sie haben jetzt eben den Begriff der empirischen Ethik verwendet. Wenn ich auf der empirischen Ebene mir anschaue, dann gibt es ja Beschreibungsmodelle dieser Kipppunkte, ja, die den Klimawandel definieren, also von dem Temperaturanstieg, von dem Zustand der Meere, vom Abschmelzen der Polkappen, die Artenvielfalt. So, und da gibt es ja so ein Ranking, wo schon diese Kipppunkte erreicht sind und was man tun muss, um Schlimmeres zu verhindern. Da könnte man auf der empirischen Ebene sagen, ist doch alles klar, was man tun müsste. Was ist jetzt das Add-on, was Ihre Gerechtigkeitsforschung und Überlegungen dazulegen, um in dem Prozess, den wir weltweit irgendwie machen müssen, steuern müssen, angehen müssen, was kann der dazulegen? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
Also genau diese Dimension zu analysieren, warum passiert denn das eigentlich nicht? Also empirisch gesehen, wie Sie gesagt haben, ist es relativ klar, was gemacht werden müsste, aber es passiert nicht. Und da ist unsere Hypothese, dass es darum nicht passiert, weil Konflikte entstehen, die auf Basis von unterschiedlichen Gerechtigkeitswahrnehmungen wiederum entstehen. Das heißt, globale Südländer oder Gesellschaften im globalen Süden haben ganz andere Wertevorstellungen, Wertesysteme, Moralsysteme und Perspektiven auf die Klimakrise als der globale Norden. Und das ist oft auch darauf zurückzuführen, dass diese verschiedenen Gesellschaften gewisse Dinge als gerecht oder ungerecht empfunden haben. Oder auch Prozesse, nicht nur Verteilungs-, also Outcome, die Ergebnisse, sondern auch die Prozesse als ungerecht empfunden haben. Und das versuchen wir zu analysieren, zu verstehen, wo sehen wir denn diese Ungerechtigkeiten, diese wahrgenommenen Ungerechtigkeiten und diese Unterschiede in der Gerechtigkeitswahrnehmung und welche Konflikte entstehen. Und wie könnte man darauf aufbauend Kompromisslösungen entwickeln, wo sich alle Parteien einigermaßen einigen können, das führt in eine gerechte, klimagerechte Zukunft.
Ich möchte mal eben anknüpfen an das, was Sie gerade eben gesagt haben zum Thema Gerechtigkeitsempfindungen, wie unterschiedlich die sind. Wenn ich mir jetzt vorstelle, afrikanische Länder, also Länder des globalen Südens, jetzt auf Afrika zum Beispiel konzentriert, die besonders leiden unter dem Klimawandel, unter den Folgen. Wenn ich es richtig verstehe, was Sie meinten, empfinden die es eventuell als ungerecht, dass die europäischen und nordamerikanischen Länder, die früher vielleicht auch, dass die jetzt eine Art Klimapolitik diktieren wollen, denen, nachdem sie auch schon imperiale Mächte waren. Und das sagen die, nein, mit uns sicher nicht. Ist das eine der Überlegungen, die sie umtreiben und wie man dann die trotzdem an Bord holt?
Genau, also ohne jetzt für die Diversität der afrikanischen Gesellschaften sprechen zu wollen, sehe ich das schon, ja. Also dass auch da dieser Gedanke des Neokolonialismus, also ihr drängt uns und zwängt uns jetzt auch wieder auf, wie Klimapolitik geschehen muss. Ihr aus dem globalen Norden seid für das Groß der historischen Emissionen verantwortlich. Wir haben das Groß der Last zu tragen, wir sehen es jetzt schon. Und jetzt sollen wir da auch noch im klimapolitischen Kontext nach eurer Pfeife tanzen. Und das ist so eine Art von prozeduraler Gerechtigkeitsfrage. Also wie sollen diese Prozesse ausgestaltet sein, damit sich wirklich alle gehört und anerkannt fühlen? Und ich glaube, da gibt es schon noch massives Verbesserungspotenzial. Es gibt ja auch immer wieder Kritik an den Conference of the Parties, wie auch in Paris 2015, wo das Pariser Klimaabkommen abgeschlossen wurde. Wir haben jedes Jahr diese Conference of the Parties, diese Treffen, und da gibt es schon massive Kritik auch, ist das überhaupt noch zielführend, dass wir alle von der ganzen Welt irgendwo hinfliegen, wo es scheint, dass wir die Emissionen maximieren wollen, weil das halt irgendwo stattfindet. Und schlussendlich sind die Outcomes eh verschwindend gering. Also da gibt es schon meiner Meinung nach sehr legitime Kritik an diesen Prozessen.
Gibt es hier Bewegung? Ich meine, mich recht zu erinnern, dass ich vor ein paar Tagen erst davon gelesen habe, dass es ein Urteil eines internationalen Gerichtshofs gab, dass, vielleicht können Sie das besser ausführen, ich habe es nur mit dunklen Erinnerungen, worum ging es da?
Das ist ein unglaublich wichtiges Urteil, das da gerade gefällt wurde, und ich verfolge diesen Case wirklich schon seit Anbeginn, und das geht zurück auf eine studentische Bewegung in den pazifischen Inselstaaten. Die haben in ihren JUS-Kursen mit den Professoren, Professorinnen gesprochen und gesagt, ja, was da in der internationalen Klimapolitik definiert wird und als Ziele gesetzt wird, ist ja eh schön und gut, aber es widerspricht der Realität, die wir hier sehen. Wir sehen, dass die Meeresspiegel steigen. Wir sehen zunehmende, intensivere Extremereignisse, und gleichzeitig steigen die globalen Treibhausgasemissionen. Gleichzeitig halten die globalen Nordländer ihre Zusagen für Klimafinanzierung nicht ein. Da muss was passieren. Und die haben dann aus dieser studentischen Initiative mit den Professorinnen, mit professionellen Juristinnen und Juristen einen Fall gemacht, diesen vor den Internationalen Gerichtshof gebracht und den IGH um eine Stellungnahme gebeten. Das war der erste Schritt. Die ärmeren, weniger entwickelten Länder des globalen Südens haben das von Anfang an unterstützt, weil sie gehofft haben und hoffen, dass das wirklich dazu führen wird, dass die Staaten des globalen Nordens ihre historische, moralische Verantwortung wahrnehmen, und haben das vor den IGH gebracht. Der hat dann diese Stellungnahme abgegeben, in der ganz klar rausgekommen ist, ja, Staaten haben die Verantwortung, Menschen vor der Klimakrise zu schützen. Das heißt, da war große Hoffnung da, okay, jetzt kann wirklich gerichtlich vorgegangen werden und Wiedergutmachung und Schadensersatz gefordert werden. Das war halt damals nur eine Stellungnahme, ein Gutachten des IGH. Der nächste Schritt war, dass wiederum diese Bottom-up-Initiative unter Unterstützung von Vanuatu das vor die UN gebracht hat. Und da braucht man eine Zweidrittelmehrheit, um das eben beschlussfähig zu bekommen. Und genau letzte Woche, am 20. Mai, vergangenen Mittwoch, wurde das im UN in der Generalversammlung angenommen. Und das verleiht dem Ganzen noch viel mehr Gewicht. Es ist immer noch nicht völkerrechtlich bindend, aber wenn das mal von der UN-Generalversammlung angenommen wurde, kann man darauf aufbauend schon vermuten, dass gewisse juristische Prozesse in Gang gesetzt werden. Und das war unglaublich spannende, also wissenschaftlich spannend zu verfolgen, aber auch von einer sozialen Gerechtigkeitsperspektive wichtige Entscheidung.
Vor nicht ganz, aber fast 10 Jahren hat ja die Klimabewegung Fridays for Future Fahrt aufgenommen und wurde dann ja, da haben ja viele große Hoffnungen auch im klimawissenschaftlichen Bereich drauf gelegt, weil man den Eindruck hatte, da entsteht eine wirkliche Bewegung. Dann kam Corona und auf einmal wirkt die Klimabewegung nicht mehr so stark wie bisher. Da ging es auch ganz stark, habe ich den Eindruck, um Gerechtigkeitsfragen. Dass die junge Generation gesagt hat, wir fühlen uns betrogen um unsere Zukunft, weil ihr Älteren quasi auf unsere Kosten lebt und die Welt verbraucht und verbrennt. Warum hat das damals dieses Gerechtigkeitsthema offenbar nicht so gezündet, dass es bis heute so weit trägt? Und was wäre ein Funke, der diese Bewegungen neu entfachen könnte?
Ja, also Sie haben vollkommen recht. Also Klimagerechtigkeit war eigentlich der Ansatzpunkt für die Fridays for Future-Bewegung damals. Ja, und ich war damals ganz stark in den Scientists for Future aktiv. Also wir haben das mitgegründet, auch um die Fridays for Future zu unterstützen, weil ja von sehr konservativer, reaktionärer Seite gekommen ist, ihr Jungen, bitte haltet die Klappe, ihr habt ja keine Ahnung. Wir wissen schon, wie wir das Problem in den Griff bekommen und ganz nebenbei, das ist ja gar kein Problem, dieser Klimawandel. Und da haben wir aus der Forschung gesagt, nein, das ist ein Problem und die Jungen haben recht und diese Fakten, die sie darlegen, sind auch wissenschaftlich korrekt. Das heißt, es war schon so ein Tandem auch, die Fridays for Future, Scientists for Future, und ich war damals auch bei der ersten, ich glaube bis dato größten Demonstration am Heldenplatz mit dabei und habe dort Stellungnahme der Wissenschaftscommunity verlesen dürfen. Und die Slogans und auch Plakate, die ich da gesehen habe, also mit über 50% würde ich behaupten, waren Klimagerechtigkeitsslogans. Also what do we want, climate justice, when do we want it, now. Solche Themen, und das war ganz groß. Also diese internationale Komponente, diese internationale Gerechtigkeitsdebatte und dann auch diese intergenerationale, die sie jetzt auch reingebracht haben. Wir haben bis jetzt eher über die intragenerationale Gerechtigkeit gesprochen, also wie verteilen sich heute die Schäden, die Verluste, die Kosten der Klimakrise. Aber es geht ja ganz stark auch um die zukünftigen Generationen, die teilweise heute noch nicht mal leben, nicht repräsentiert sind, oder auch die jungen Menschen, die heute leben, die aber in unseren politischen Systemen ganz wenig Repräsentation auch haben. Und das war auch so ein Thema, das diese Bewegung ganz stark reingebracht hat. Ihr zerstört unsere Zukunft mit dem, was ihr jetzt macht. Aber um auf die Frage zurückzukommen, wie könnte man dieses Momentum wiederbeleben? Das ist natürlich tough, gerade in der heutigen Gemengelage, wo es ja kaum Appetit oder Motivation für globale Kooperation gibt. Also wir sehen ja eine sich aufspaltende Weltgemeinschaft. Wir sehen Blockbildungen wieder. Wir sehen einzelne Nationen, die sich nur durch Macht, durch militärische Macht wieder an die Spitze katapultieren wollen. Und das sickert ja natürlich auch in die Gesellschaften ein. Also dieses ganze Mindset hat sich massiv verändert. Wir sehen jetzt einen extremen Backlash, einen Greenlash. Wir sehen kaum mehr Klimathemen in den Medien. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Es ist sehr wenig geworden, viel zu wenig. Also jetzt vielleicht mit den gerade sehr hohen Temperaturen wird daran erinnert, na, es gibt ja doch sowas wie die Klimakrise neben diesen ganzen anderen Problemen. Aber das Problem ist, es wird immer noch in die Zukunft verlagert. Jetzt ist viel akuter. Wir müssen diese kriegerischen Auseinandersetzungen in den Griff bekommen. Wir müssen die Straße von Hormus öffnen, damit wir wieder mit Öl heizen und
Düngemittel
produzieren können und Benzin verfahren können. Also
der Green Deal der EU ist der EU-Verteidigungs- und Aufrüstungspolitik gewichen.
Genau, richtig. Und das geht ja so weit bis in die Wissenschaft. Also es ist ja bei uns, es hat früher Horizon Europe, gibt es auch noch nach wie vor Programme gegeben, wo sehr viel Forschungsgelder in Klimaforschung, Klimawandelforschung, Biodiversitätsforschung geflossen sind. Das alles wird sich im nächsten Rahmenprogramm komplett verändern. Also dort finden Sie Forschungscalls zum Thema Verteidigung, Rearming Europe, Competitiveness, alle möglichen Themen, wo man über Umwege vielleicht die Klimakrise reinbringen kann, weil Klimaschutz natürlich auch für Wettbewerbsfähigkeit wichtig ist. Klimawandelanpassung, Klimaschutz auch wichtig ist für die Verteidigungsfähigkeit. Also so könnte man es reinbringen, aber es ist nicht mehr dezidiert auf der Agenda und wirklich im Fokus. Das heißt, wir haben gerade eine gesellschaftliche Gemengelage, wo das Thema überhaupt nicht en vogue ist und wo man wahrscheinlich hoffen muss, dass das Pendel irgendwann auch mal wieder in die andere Richtung ausschlagen wird.
Und trotzdem halten Sie an der Idee fest, dass das Gerechtigkeitsthema der Haken ist, der Anker ist, mit dem man die Klimadebatte mit den anderen Ländern oder international vorantreiben kann. Das war ja meine Frage. Was ist der Kern Ihrer Motivation, trotzdem an dem Gerechtigkeitsthema festzuhalten und nicht zu sagen, jetzt sehr hart, wir brauchen eine Ökodiktatur, die das Ganze durchexerziert, weil es ist 5 vor 12, nein, 2 vor 12 und wir haben keine andere Möglichkeit. Es gibt ja auch andere Pferde, auf die man setzen könnte.
Ja, und das wird auch tatsächlich diskutiert. Ist eine repräsentative Demokratie schnell genug, um das Problem in den Griff zu bekommen? Und da gibt es Diskussionen. Ich glaube, die kann man wissenschaftlich auch führen. Also ich bin überzeugter Demokrat. Ich hoffe nicht, dass es in die Richtung gehen wird. Aber die Diskussionen gibt es. Und warum das Gerechtigkeitsthema? Also dieser Entscheid des Internationalen Gerichtshofs, diese Stellungnahme, dann die UN-Generalversammlung, das ist ja ganz stark über die Klimagerechtigkeitsdebatte im globalen Süden reingekommen. Das heißt, meine Hoffnung ist, dass sich jetzt, weil das Thema vielleicht im globalen Norden etwas abflaut, der globale Süden, es ist ja dort die Präsenz und die Dringlichkeit der Klimakrise ganz andere wie hier. Also das verstehen die meisten Menschen ja gar nicht, die in Österreich sitzen und sagen, ja, wenn es heiß ist, gehe ich heute ins Freibad und kaufe mir Jolly-Eis. Das ist dort komplett anders. Also da gehen Existenzen zugrunde, da sterben Menschen. Und die sehen, auch wenn jetzt Kriege in Europa sind, im afrikanischen Kontinent gibt es ja leider laufend Kriege, die wir halt gerne auf die Seite schieben und so tun, als ob es in den letzten Jahrzehnten keine Kriege gegeben hat, aber die hat es ja gegeben, massive Kriege. Und die spüren aber, die Klimakrise ist da, wir müssen was tun. Und meine Hoffnung ist, dass die jetzt auf Basis dieser Klimagerechtigkeitsdiskussion zusammenfinden. Und wir haben ja auch schon gesehen, es gab ja diese Konferenz über den Ausstieg aus der fossilen Energienutzung. Das ist ja eine sich aus diesem Klimaverhandlungsdilemma entwickelnde Gegen- oder Nebenbewegung, die sagt, okay, diese Verhandlungen unter der UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, die sind so festgefahren, da gibt es so wenig Fortschritte und de facto geht es ja um den Ausstieg aus der fossilen Energienutzung. Das heißt, da haben sich einige zusammengefunden, die willig sind, da auszusteigen. Und die haben eine Konferenz auf die Beine gestellt, wo genau das diskutiert wird. Und ich glaube, über solche Clubs, über solche Coalitions of the Willing, die ganz stark von dieser Gerechtigkeitsdebatte getragen werden, könnten wir das Thema ein bisschen in eine andere Richtung lenken, vielleicht viel effektiver aufstellen und es auch weiterhin am Köcheln halten.
Momentan ist offenbar nicht die Zeit für große globale Lösungen und Politiken Hinblick auf Klimawandel, Klimagerechtigkeit. Aber es gibt offenbar diese Bewegung, dass sich Koalitionen der Willigen bilden. Daran schließt sich die Frage sozusagen noch einmal auf die Mikroebene. Was kann der oder die Einzelne selber tun in seinem alltäglichen Leben? Gibt es etwas, wo er sagt, da kann jemand in seinem Bereich mit einem relativ großen Impact etwas bewirken?
Also ich finde es ganz zentral bei dieser Frage, sich immer zu überlegen, was ist mein Wirkungskreis? Also ich habe in den letzten Jahren sehr viel mit jungen Menschen auch gearbeitet, mit Menschen aus breiten Teilen der Gesellschaft, Österreich darüber hinaus. Und ich habe sehr viel Frustration gemerkt und sehr viel auch, weil wir vorher über Fridays for Futures gesprochen haben. Also da waren Individuen, die mit der Motivation reingegangen sind, ich werde jetzt die Klimakrise bekämpfen und bewältigen. Und da ist dann sehr stark auch zu Frustration gekommen, zu psychischen Problemen, auch bei vielen jungen Menschen. Und da habe ich für mich entdeckt, man muss sich klar sein, was kann ich in meinem Wirkungskreis eigentlich effektiv gestalten. Da können ich als Wissenschaftler zum Beispiel andere Dinge machen wie ein 15-jähriger Schüler. Der hat auch Einflussmöglichkeit, aber ganz anderes. Und das möchte ich allen mitgeben. Bitte überlegt euch, überlegen Sie sich, was sind wirklich die Probleme in der Klimakrise, die mir wirklich Sorge bereiten? Und was ist eigentlich mein Einflussbereich? Also ich glaube, ein klimafreundliches Leben zu leben, ist ein guter Anfang. Also weniger zu fliegen, weniger Fleisch zu essen. Das wurde unendlich oft durchdekliniert, könnten wir jetzt auch nochmal. Also das sind diese individuellen Aktionen, die man setzen kann und soll auch, ja. Aber wenn man gemeinschaftlich aktiv wird, also diese kollektive Wirksamkeit, das ist das Wichtige. Deshalb bei Fridays for Future haben wir das gesehen. Ich bin da einmal in einer Fernsehdiskussion mit einer jungen Fridays for Future Aktivistin am Podium gesessen. Und die hat gesagt, ah, jetzt sind wir seit 2 Jahren auf der Straße und es passiert einfach nichts. Und in diesen 2 Jahren ist aber sehr viel passiert eigentlich im Vergleich zu all dem, was vorher nicht passiert ist. Und das habe ich der jungen Aktivistin auch mitzugeben versucht, dass ihr durch diese kollektive Wirksamkeit und Effektivität sehr viel erreicht habt. Und das ist auch gut fürs psychische Wohlbefinden, denn gemeinsam ist man stärker, man fühlt sich stärker und die persönliche Resilienz wird dadurch auch gestärkt.
Wäre es sinnvoll, hier auch im Bereich der Bildung noch einmal vielleicht auf eine spielerische Weise, es gab ja immer wieder auch so Versuche, auch so Systemspiele auch zu kreieren, sozusagen die Folgen eigenen Handelns noch einmal stärker abschätzen zu können, weil man kann ja vielleicht sagen, okay, ich esse weniger Fleisch, ja, aber jede ChatGPT-Abfrage mit dem derartigen Ressourcenverbrauch, der damit verbunden ist mit KI, macht mir, ohne dass mir das bewusst ist, meinen eigenen ökologischen Fußabdruck schon wieder zunichte.
Absolut, ja. Also es gibt ja diese Fußabdruckrechner und so weiter, von denen ich ehrlich gesagt kein großer Fan bin. Denn natürlich, sie geben einen Fußabdruck wieder und zeigen, okay, was mache ich und was hat das für eine Auswirkung? Und ich habe es mal versucht, also ich versuche wirklich sehr klimaschonend zu leben. Und selbst wenn man diesen Fußabdruckrechner so zu tweaken versucht, dass man minimalst lebt, hat man in Österreich keine Chance, so zu leben, dass man den fairen Treibhausgasanteil nur ausstößt, weil einfach das gesamte System in Österreich, die Infrastruktur so treibhausgasintensiv ist. Also ich könnte mich nackt hier hinsetzen und nichts mehr essen und nur mehr atmen und könnte meinen Fußabdruck nicht so reduzieren, wie er gerecht wäre. Das würde dann wiederum die Last auf die individuellen Schultern legen. Und die ersten Fußabdruckrechner wurden ja von Ölkonzernen entwickelt. Genau deswegen, um nämlich den Menschen zu zeigen, na, ihr seid ja die Bösen, ihr habt ja diesen Fußabdruck, ihr müsst was verändern, nicht wir, nicht das gesamte System muss sich ändern, ihr Individuen. Aber das spielerische Element finde ich extrem wichtig. Und ich habe einige Jahre ein Forschungsprojekt, Making a Change hat das geheißen, mit anderen österreichischen Klimaforscherinnen und Forschern geleitet, wo wir ein Peer-to-Peer-Training entwickelt haben, wo die jungen Menschen aus der Sekundarstufe 1 und 2 mit uns Forscherinnen gemeinsam ein ganzes Jahr lang gearbeitet haben, nicht nur fachlichen Input bekommen haben, sondern auch Projekte umgesetzt haben. Also sie mussten dann an ihrer Schule, in ihrer Gemeinde was tun. Es sind oft kleine Sachen gewesen, wie einen Getränkeautomat auszutauschen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie schwierig es ist, einen Softdrinkautomaten an einer Schule auszutauschen, was da für Interessen dahinter stecken. Oder eine Kleidungstauschparty oder ein Bio-Gemüsemarkt. Und das war richtig schön zu sehen. Da hat man verbinden können, das Lernen, das Kognitive, aber auch das Tun. Und das ist das Spannende. Und ich durfte auch mit einer gemeinnützigen Stiftung, der Weitblick GmbH, das Weltklimaspiel gemeinsam entwickeln, das nun seit einigen Jahren in Österreich sehr erfolgreich eingesetzt wird, wo man über 3 Tage eine Schulklasse eine Simulation der Welt spielt, des globalen Klimaproblems spielt, ein riesengroßes Brettspiel, unterstützt durch Apps und wirklich sehr immersiver Charakter. Und da sieht man, wie schön und wie lehrreich so ein spielerisches Element sein kann und wie verändert da die jungen Menschen auch rausgehen. Also ja, das spielerische Element ist, glaube ich, ganz wichtig. Auch die Kultur ist wichtig, auch die Religion ist wichtig. Also Papst Franziskus hat ja auch versucht, in seiner Enzyklika Laudato Si 2015 die ökologische Krise, die Klimakrise moralisch einzuordnen und hat ganz klar festgestellt, die Klimakrise ist nicht nur ein technoökonomisches, politisches Problem. Es ist eine ethische Frage zwischen ärmeren und reicheren Menschen heute, aber auch zwischen der heutigen und der zukünftigen Generation. Und das knüpft ja auch ganz schön an die derzeitig besprochene neue Enzyklika an, wo es so ganz stark auch um diesen integralen Humanismus geht, den man schön auch zu diesem integralen ökologischen Gedanken verknüpfen kann. Also ich finde, da ist sehr viel da, auf dem jeder Gläubige auch aufbauen kann, für sich was zu verändern, aber auch in der Community was zu verändern.
Und vor allen Dingen der Appell von Herrn Schinko: kühlen Kopf selbst in heißen Tagen bewahren, so kann man das, glaube ich, sagen. Also schauen, welche Möglichkeiten ich in meinem unmittelbaren Umfeld habe, tatsächlich Klimagerechtigkeit zu leben.
Und mich mit anderen dabei zu verbünden. Genau. Ich glaube, das war ein wichtiger Aspekt.
Genau. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Schinko. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch weiter. Alle anderen Folgen und auch Staffeln unseres Podcasts gibt's auf ksoe.at/podcast. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, sagen Henning Klingen,
Markus Schlagnetweit
und Thomas Schinko. Danke für die Einladung.
Der Sozialkompass, ein Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs über gesellschaftliche Herausforderungen und Lösungswege.